Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich wusste es! Willst du das erklären oder soll ich es erklären?
Naja, ich glaube, du kannst es nicht richtig erklären.
Das ist eine Frechheit, aber es stimmt.
Sag mal, Laura und Marco, Regisseur Joseph Kosinski hat ja in Top Gun Maverick seine Stars in echte Flugzeuge gesetzt. Jetzt in F1 sind Brad Pitt und Damson Idris echte Rennwagen gefahren. Was könnte er denn als nächstes drehen?
U-Boote.
Ich will auch schon was mit Wasser nehmen.
Hm. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Wahrscheinlich jetzt Luft, ne? Und dann Land und Wasser ist als nächstes. Bei U-Boot ist es halt so, klar wäre das krass, wenn die halt wirklich ein U-Boot fahren, aber da hast du halt nicht so the need for speed im U-Boot.
Katamaran,
ja.
Segeln fehlt noch.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. So ein richtig echtes Segelschiff, so in dem die Crew wirklich auf Deck unterwegs ist, so, weiß nicht, so wie bei Master und Commander oder so vielleicht. Das wäre schon krass.
Es gibt noch eine Gemeinsamkeit zwischen diesen drei Elementen. In allen drei Sportarten, also beziehungsweise Schnellfliegen ist ja jetzt in dem Fall keine Sportart, aber in allen drei Sachen, alle drei Sachen sind dafür bekannt, dass sie Testimonials hervorbringen für teure Uhren. Es hat immer mit Geschwindigkeit zu tun und Zeitstoppen und alles. Und das war schon bei Top Gun 1986 so, das war beim neuesten Top Gun so. Und das ist, es war schon hier, auch bei F1 ist das nochmal ein kleines Thema. Und bei dem Segelfilm wäre das auch ein Thema tatsächlich.
Stimmt, ist mir aufgefallen, dass da auch einige Uhren in F1 prominent platziert sind. Könnt ihr jetzt schon mal wetten, wie lange Marco wahrscheinlich in diesem Podcast über Uhren philosophieren wird? Was ich mir auch gut vorstellen könnte, was ich ganz interessant wäre, vielleicht, also Laura fände das wahrscheinlich weniger interessant, aber Fußball, weil es gibt ja so Videos, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, in denen man die Spielszenen aus der Sicht der Schiedsrichter sieht und sowas in hoher Qualität aus der Sicht eines Spielers oder einer Spielerin fände ich irgendwie spannend.
Rugby fände ich spannend. Aber ich wollte noch sagen, also Boote sind gar nicht so weit von Formel 1 entfernt. Deshalb hast du ja ganz oft so den Crossover, ne? Dass Formel 1-Fahrer dann später auch Boote. Also Didier Pironi ist ja zum Beispiel gestorben bei einem Bootsunfall. Der war Ferrari-Fahrer in den 80ern.
Ja, das sind halt alles Adrenalin-Junkies. Also ich sag nur Skifahren. Also das ist ja kein Zufall. Ja. Ne? Ich bin auch damit der Einzige, der heute Formel 1-Merch tragt, glaube ich, oder? Trägt, weil Fabian, ist das die Antithese davon heute?
Könnte sein, dass das eventuell die Antithese ist dafür, genau. Ihr seht das jetzt nicht im Podcast, ich habe ein T-Shirt auf dem ganz viele Fahrräder drauf sind. Das passt eher zu mir.
Ich habe es gerade so angeschaut und habe gedacht, das ist so komisch, weil es hat nur zwei Räder, wie fährt das überhaupt?
Fehlen mindestens noch zwei, ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Serien und Filme, powered by Vodafone. Ja, mit großem Aufwand hat das Team um Regisseur Joseph Kosinski einen Film gedreht, der nicht zufällig genauso heißt wie die gleichnamige Formelserie F1, hinter das noch sicherheitshalber The Movie gestellt wurde, vielleicht damit man es bei Google dann auch findet. Hat sich der Aufwand gelohnt? Hängt der Film die Konkurrenz ab oder bleibt er in der Boxengasse stecken? Darüber reden wir heute und mit mir am Steuer sitzen Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin und großer, großer Formel-1-Fan. Hallo Laura.
Hi. Ich
glaube, das kann man gar nicht overstaten, was für ein großer Formel-1-Fan du bist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und uns das alles erklärst, was wir im Film, was so über unseren Köpfen rübergerast ist. Aber auch mit dabei ist Marco Risch, YouTuber und Connoisseur für alles Nerdige. Marco hat sich den ersten Teaser für F1 gefühlt in Dauerschleife angeschaut. Mal sehen, ob der Film dann der Vorfreude entspricht. Hi Marco.
Hi.
Ja. Und ich bin Fabian Douglas. Mein letzter Kontakt zum Motorsportverein Go-Kart-Rennen auf einer Unternehmensfeier und seitdem hat sich da nicht mehr so viel getan, ja.
Ich habe sogar eine Frage mitgebracht, um zu gucken, was für eine Art von Formel-1-Fan Laura ist. Das habe ich mir von einem Formel-1-Fan sagen lassen. Ich gebe das jetzt nur weiter. Und zwar soll man Lewis Hamilton-Fans, wie ja Laura ein Bekennender ist, muss man nur eine Sache fragen, um rauszufinden, aus welcher Art Lager sie sind. Wie viel WM-Titel hat Lewis Hamilton, Laura?
Well, Offiziell 7, aber eigentlich 8.
Ich wusste es! Willst du das erklären oder soll ich es erklären?
Naja, ich glaube, du kannst es nicht richtig erklären.
Das ist eine Frechheit, aber es stimmt. Also ich kann nur die Kurzfassung bringen, aber ich sag mal so, also ja, okay. Es sind sieben.
Es sind sieben, ja. Es sind offiziell 7. Also es gab eine sehr, sehr willkürliche Entscheidung vom damaligen Renndirektor beim letzten Rennen 2021, wo aus komplett regelunkonformen Gründen das Safety Car zu früh reingeschickt worden ist und vor allen Dingen Leute sich Teile des Feldes sich entrunden konnten, was dazu geführt hat, dass sie quasi ein Wheel-to-Wheel-Battle initiiert haben zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton im letzten Rennen der Saison. Es war klar, wer auch immer dieses Rennen gewinnt, wird Weltmeister. Und Max hatte neue Reifen, Lewis hatte alte Reifen. Und wie gesagt, also es war wirklich sehr, sehr, sehr kontrovers und aus Gründen kontrovers, weil ich sag dir eins, unter Charlie Whiting wäre das nicht passiert, das war der Renndirektor davor, der hatte mal alles im Griff, aber Massi nicht und ich glaube noch nicht mal, dass es, also ich finde, ich weiß nicht genau, was man damit genau ausdrücken will, das würde mich, glaube ich, jetzt mal, also im Gegenzug dann interessieren, ne? Was willst du genau damit ausdrücken, was für eine Art Formel-1-Fan bist du?
Naja, wie sehr du, welcher Art von Lewis Hamilton Lager du schon mal bist, ob du das jetzt anerkennst, dass die FIA ist es ja dann, oder? So entschieden hat oder nicht. Und wie tief du wirklich drin bist. Also das sind natürlich nicht, ich meine, ich weiß das, aber ihr da draußen ja nicht, ob Laura jetzt nur Fahne schwenkend sonntagmorgens vorm Fernseher sitzt oder ob sie wirklich tief drin ist. Ich habe mich auch nur ein bisschen eingelesen in die Thematik. Es ist halt inkonsistent in der Entscheidung und deswegen ist es verständlich, dass Fans sich darüber aufregen. Ich glaube, es ist halt nur passiert, weil man die Dramaturgie möchte.
Ja, genau.
Man hat ja erst so entschieden, das ist ja eigentlich das Schlimme, man hat ja erst so entschieden, wie es sein müsste und dann hat man sich umentschieden und das ist diese Willkür, die dahinter steckt, die wahrscheinlich nur mit Dramaturgie und, wie soll ich sagen, mit der Kommerzialisierung der Formel 1 zu tun hat.
Naja, du wolltest das forcieren. Du wolltest das Wheel-to-Wheel-Battle in der letzten Kurve forcieren. Das ist halt einfach das. Als ob es nicht sowieso schon spannend genug gewesen wäre, dass es bis ins letzte Rennen der Saison gedauert hat, bis die beiden sich irgendwie ausgebattelt haben. Und ich meine, am Ende des Tages, beide wären verdiente Weltmeister gewesen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, 2021 hätte Max Verstappen überhaupt niemals Weltmeister werden sollen. Ich glaube, so wie es passiert ist, war es nicht korrekt, weil es nicht regelkonform war. Und man hat es sehr, sehr forciert.
Das verstehe ich auf den Ausbedacht. Ich habe nur eine Frage noch an dich, jetzt einfach als jemand, der gar keine Ahnung davon hat. Glaubst du, Max Verstappen hätte eine Chance gehabt mit den Leuten vor sich, die dann dann aufholen durften? Also die dann weggeschickt wurden?
Es waren vier Autos. Ja. Also ich glaube, in einer Runde, wenn sie mitgespielt hätten, hätte er eventuell noch aufholen können, so in der letzten Kurve. Und dann wäre es halt irgendwie wirklich irgendwie Race to the Finish Line gewesen. So hätte auch spannend sein können. Deshalb fand ich es halt so weird, dass sie dann halt in dem Moment reingehen und halt einfach sagen, okay, wir müssen das jetzt irgendwie extern sozusagen regeln. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass es viel damit zu tun hatte, dass Christian Horner halt der Erste war, der am Funk irgendwie war. Und ich habe eine nicht so positive Meinung von Christian Horner auf jeden Fall.
Alles verständlich, so wie du das jetzt erzählt, denke ich ja, wenn da trotzdem, also die Wahrscheinlichkeit, dass Lewis Hamilton Weltmeister geworden wäre, war hoch. Aber wenn sie nicht bei fast null ist, dann kann man, glaube ich, aber auch nicht Max Verstappen den Weltmeistertitel aberkennen, um aus den 7-8 zu machen, oder?
Macht der auch keiner.
Ach so, ja.
Das ist aber ich eben gerade das, was ich gesagt habe. Beide hätten es verdient, in der Saison Weltmeister zu werden.
Aber du hast es schon inoffiziell und offiziell benutzt als
Wort. Naja, nein, aber das ist doch, nein, also nur noch mal ganz klar. So wie es passiert ist, war es nicht korrekt. Es war nicht regelkonform. Und man hätte es anders machen müssen. Beide wären verdient Weltmeister in dieser Saison gewesen. Weil es war wirklich eine krasse Saison. Also die haben sich wirklich nichts hingegeben irgendwie in dieser Saison. So. Und deshalb, also ich bin nicht per se damit nicht einverstanden, dass Max Verstappen in der Saison Weltmeister geworden ist. De facto ist es aber so, dass es im letzten Rennen eigentlich, es war die Wahrscheinlichkeit, dass Lewis gewonnen hätte, war einfach größer, weil er das Rennen halt dominiert hat.
Gut, und dann beenden wir die Diskussion an der Stelle, weil ich fürchte, wir verlieren nicht nur Fabian.
Oh mein Gott. Also Laura, auf jeden Fall, wenn wir in diesem Podcast irgendwann nochmal über Fußball reden, dann merken wir uns schon mal, du darfst Marco eine Fangfrage stellen, ob er denn eigentlich ein echter Fußballfan ist.
Das ist keine Fangfrage, oder? Das ist so ist das nicht gemeint gewesen.
Nee, aber das merken wir uns trotzdem. Und bevor wir uns aber auf die Rennstrecke wagen, erstmal ein wenig Werbung. Sag mal, Laura, bist du so jemand, der immer auf der Suche ist nach der neuesten Technik und sich schon um 4 Uhr morgens in die Schlange vorm Handyladen einreiht?
Nein, definitiv nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein uraltes Handy habe, was schon auseinanderfällt.
Ja, ich glaube, dann geht's mir ähnlich. Ich habe ein gebrauchtes Handy mir gekauft und der Akku funktioniert auch nicht mehr so gut. Naja, aber es gibt ja auch echt viel Auswahl. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Das ist natürlich eine tolle Sache für Technikfans. Aber wie können denn neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird. Mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück auf die Rennstrecke. Ich erkläre euch mal ganz kurz, worum es eigentlich in F1 The Movie geht. Sonny Hayes galt mal als unglaubliches Formel-1-Talent. Ein schwerer Unfall wirft ihn aber völlig aus der Bahn. Nach einer Privatinsolvenz hat Sonny seine Rennleidenschaft noch nicht aufgegeben, strebt aber auch keine Formel-1-Karriere mehr an. Stattdessen klemmt er sich halt hinters Steuer, wo er gerade gebraucht wird. Egal, was für eine Motorsportart es ist. Bis ein alter Wegbegleiter aus Formel-1-Tagen auf ihn zukommt und ihm ein einmaliges Angebot unterbreitet. Noch einmal in einem Formel-1-Rennauto Platz zu nehmen. Übrigens, anders als in der Formel 1, werden wir in diesem Podcast wahrscheinlich auf Spoiler verzichten. Ja, dann, was diesen Film so besonders macht, das wurde ja auch vom Marketing dann im Vorfeld so richtig breit getreten, ist ja der Grad an Realität. Also die Produktion wurde in den Rennkalender der Formel 1 eingegliedert. Während der Qualifikation in jeweils 20-Minuten-Slots durften die zum Beispiel außer Konkurrenz fahren, was es, soweit ich weiß, davor noch nie gegeben hat. Vor eben auf den echten Rennstrecken, vor den echten Fans. Und trotzdem hat das Ganze über 200 Millionen Dollar Budget gekostet. Marco hat schon im Kino gesagt, eigentlich noch viel mehr. Es ist eigentlich unbezahlbar, was sie da gemacht haben. Aber dann wollte ich mal fragen, das ist ja schön und gut, aber ist das denn auch wirklich, also wertet das den Film auf oder ist es letztlich nur ein Marketing-Gag? Laura, wie ist es da dir so ergangen im Kino?
Naja, ich glaube, dass dieser Film so erzählt wird und dass dieser Film so existiert, hat halt einfach was damit zu tun, dass er halt maximal authentisch sein sollte. Also ich glaube, es gäbe diesen Film nicht, wenn du es nicht genauso eben auch produziert hättest. Und dementsprechend würde ich dann sagen, das ist die falsche Frage. Es wertet den Film auf, ja, aber es gäbe diesen Film auch gar nicht anders.
Naja, also ich meine, es gibt ja schon Rennfilme. Davor hat es ja auch schon gegeben. Es hat auch davor schon Formel-1-Rennfilme gegeben. Aber man hätte wahrscheinlich alles irgendwie mit CGI machen müssen. Dann ist auch die Frage, ob es dann bei 200 Millionen Dollar geblieben wäre. Marco, wie war es denn bei dir? Hast du so dieses Ganze dann immer im Hinterkopf gehabt oder hast du das dann einfach irgendwann, weiß ich nicht, so akzeptiert und hast du dann irgendwann gar nicht mehr dran gedacht?
Ich glaube, der Film lässt dir gar keine Chance, nicht dran zu denken, dass es auch ein Formel-1-Werbefilm ist. Also die Chance, das kurz zu vergessen, hast du eigentlich gar nicht. Aber man lässt sich halt so ein bisschen drauf ein. Das ist dann so ein bisschen der Deal with the Devil. Das ist von mir aus auch bei Top Gun so. Der ist ja auch nicht möglich ohne die Hilfe, ohne die Hilfe des US-Militärs. Und das US-Militär hatte ja auch was davon, ne? Also es geht nicht mal, dass es plumpe Militärpropaganda ist, sondern nach dem ersten Top Gun hatten ja so viele Leute, die sich bei der US Navy dann eingeschrieben haben. Übrigens denken viele in Deutschland, das ist die US Air Force, die man da sieht, das ist die US Navy, die haben auch Kampfflieger. Die hatten dann so viele Leute, die sich da eingeschrieben haben und Kampfpiloten auch werden wollten, nur durch diesen Film, dass sich das für die für das US-Militär gelohnt hat. Und ich meine, so ähnlich ist es dann ja hier auch. Trotzdem ist Top Gun ein Kultfilm. Und trotzdem, ich finde Top Gun 2 gar nicht so gut als Film, aber ich fand ihn als Erlebnis toll im Kino. Und ich finde, F1 schlägt halt in eine ähnliche Richtung. Das Erlebnis ist halt nur dadurch möglich und nicht anders. Und für das Erlebnis tausche ich das dann ein.
Also, was sie da gemacht haben, ist ja nicht nur, dass sie eben auf den Rennstrecken gefahren sind, sondern du hast es ja schon mit Top Gun verglichen. Es wurden überall so 6K-Mini-Kameras eingebaut, also an allen möglichen und unmöglichen Stellen, dass wir eben so wie bei Top Gun auch wirklich das Gefühl haben, im Cockpit mit den Rennfahrern zu sitzen und über die Rennstrecke zu pesen.
Das sind die normalen, die siehst du auch während den Formel-1-Rennen, by the way, diese Kameras. Mhm.
Aber also ich denke nicht in 6K-Auflösung, vermute ich mal.
Nee. Doch nicht mit Kameraschwenks, so wie im Film jetzt.
Genau, also, das ist das Neue. Also diese Kameras, so ähnlich gab es sie natürlich auch schon bei Top Gun. Sie sind jetzt noch ein Stück kleiner. Und was jetzt ganz neu ist, die technische Neuerung, sie haben da so irgendwie so Zahnräder dran montiert. Das heißt, sie können während der Fahrt so schwenken, was im Film auch ausgiebig genutzt wird. Trotzdem, also ein, ja, weiß nicht, Laura, hast du auch Top Gun geguckt eigentlich, den Top Gun Maverick davor?
Doch, sind 6K, by the way, auch innerhalb vom Cockpit.
Oh, krass.
Also es ist wahnsinnig viel passiert, was das angeht, irgendwie seit Liberty Media halt die Formel 1 übernommen hat. Aber okay, was wolltest du wissen?
Nee, nur so den Vergleich, also ob du Top Gun auch geguckt hast.
Ja, ich habe Top Gun gesehen, okay. Ja.
Und jetzt ist es ja, man könnte ja sagen, so, ich meine, ein Kampfflugzeug ist halt irgendwie, sagen wir mal ehrlich, ein Stück krasser als halt ein Rennauto. Aber wie war denn das so das Gefühl? Hattest du wirklich so das Gefühl, dass du da mit dem Brad Pitt im Rennauto sitzt?
Ja, schon. Also ich finde das halt so interessant, weil ich halt gestern nach dem Kino auch irgendwie mit einigen Leuten gesprochen habe, die halt eben nicht die Formel 1 jeden zweiten Sonntag oder jeden Sonntag sich anschauen. Und also das, was ich halt eben gerade meinte, ne, also du hast dieses Gefühl, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass viele Leute halt noch so die alten Schumacher-Jahre auf RTL irgendwie in Erinnerung haben. Also auch wenn du die Formel 1 guckst, kriegst du dieses Gefühl vermittelt, dass du halt im Cockpit sitzt mit den Fahrern. Dementsprechend war das jetzt für mich nicht sowas komplett Neues oder so. Deshalb auch irgendwie zu der grundsätzlichen Frage, für wen ist dieser Film gemacht? Ist er für Formel 1 Fans gemacht? Oder ist es eigentlich dafür gemacht für Leute, die halt die Formel 1 nicht schauen? Und potenzielle Formel-1-Fans sind, dann würde ich sagen, es ist eher Zweiteres, weil als Formel-1-Fan bist du sehr, sehr vertraut mit diesen Kameraeinstellungen. Mhm.
Es ist, ja, du hast es schon erwähnt, sie gehen, glaube ich, auch, denke ich, da machen sie einige Kompromisse und zum Beispiel werden ja alle Rennen durchgängig kommentiert. Deswegen fühlt man sich auch nicht verloren, wenn man mit der Formel 1 so überhaupt nichts am Hut hat, so wie ich. Aber ich denke, Marco, du, weiß ich, kennst ja wahrscheinlich, hast vielleicht auch so Schumacher geguckt oder so, aber du bist ja auch nicht so der große Formel-1-Kenner. Aber deswegen würde mich jetzt mal interessieren, Laura, wie realistisch ist denn das, was wir da gesehen haben? Also uns ist natürlich klar, dass das ein Hollywood-Film ist und das wird bestimmt auch viel getrickst oder viel zugespitzt. Aber also hätte das auch so passieren können oder ist das komplett albern und komplett Fiktion, was wir da gesehen haben?
Also ich fand's so bezeichnend, dass als die Formel-1-Fahrer haben ja eine Preview bekommen und die waren jetzt auch bei der Premiere in New York dabei, ne? Und die Statements, die sie danach gemacht haben, war vor allen Dingen, dass man noch nie so realistische Fahraufnahmen gesehen hat im Kino. So, sie haben sich ganz explizit kaum zur Story geäußert. Und jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, verstehe ich's, weil nein, es ist wirklich dramaturgisch extrem zugespitzt. Es ist nicht realistisch. So. Mhm. Und ich kann es total nachvollziehen, dass, also als Dramaturgin kann ich total nachvollziehen, welche Entscheidungen sie da getroffen haben. Und die grundsätzliche, also ich finde, es fängt bei der Prämisse schon an. Kann Sonny Hayes, hat der eine realistische Chance, überhaupt in einem Formel-1-Auto zu sitzen und dieses Auto noch zu steuern, überhaupt nicht irgendwie 3 Sekunden mindestens mal hinten dran zu sein? Nein, es ist verdammt unrealistisch, dass dass du überhaupt auf die Idee kommen würdest. Weil ich meine, wie alt soll Sonny Hayes in dem Film sein? Schon über 50, ne? Brad Pitt ist über 60.
Vermutlich, ja. Aber es wird explizit so, glaube ich, nie gesagt.
Also wir haben die ältesten Formel-1-Fahrer, die wir so haben, sind seit so, ne, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, also jetzt gerade in der heutigen Formel 1. Früher war das natürlich nochmal was anderes, aber es hat sich ja natürlich auch nochmal extrem verändert, also wie viel, wie schnell die sind und wie viel Forces irgendwie auf sie aufprallen und wie fit du eigentlich sein musst, um in diesem Auto überhaupt eine Chance zu haben, dieses Ding irgendwie durch die Kurven zu drehen. So, ich würde behaupten, dass wenn du nicht durch einen, also der ist ja noch nicht mal durch irgendeinen Trainingsprozess durchgegangen, du siehst halt einmal kurz, wie er nachts irgendwie so ein bisschen auf dem Bett seinen Nacken trainiert, da muss ich halt schon lachen, weil ich so war, so, okay, das ist halt nicht mal ansatzweise das, durch was die Fahrer halt einfach durchgehen, um halt eben sich für die Formel 1 vorzubereiten. Also deshalb, ich finde, nein, die Geschichte ist nicht realistisch. Es ist Hollywood und das ist okay. Es ist okay, weil am Ende des Tages, was der Film einfängt, sind die Vibes. Also die Vibes von der Formel 1 werden komplett korrekt eingefangen.
Ich würde diese Frage nach Realismus würde ich aber in zwei Teile packen. Das eine gibt es die Geschichte, die ist nicht realistisch, genau wie Laura sagt. Aber das andere ist, sind die Rennen realistisch? Das fand ich eine interessante Frage. Ich kenne mich ja immer noch nicht dazu aus. Ich habe mir aber sagen lassen, jetzt bitte korrigiere mich, Laura, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dass alle Tricks, die angewendet werden, alle Arten von Unfälle oder, wie soll ich sagen, diese Renndramaturgien, die man da sieht, dass das mehr oder weniger alles genauso schon passiert ist. Das Unrealistische ist natürlich nur, dass es alles in einer Saison passiert. Es ist sogar nur eine halbe Saison, um die wir ja eigentlich sehen. Also das ist halt das Absurde, aber ich fand das interessant zu hören, dass es mehr oder weniger so schon passiert ist, genau diese Tricks. Also, kannst du das so bestätigen?
Jein, ja, also es ist das Unrealistische daran ist halt wiederum, dass es komplett ohne Strafen geht. Also ich meine, wenn du dir überlegst, irgendwie, dass wir gerade in dieser Saison halt wieder irgendwie eine totale Kontroverse darüber haben, dass irgendwie Max Verstappen halt irgendwie fast seine Strafpunkte erreicht hat, mit der er für ein Rennen gesperrt werden würde. Und das ist passiert unter anderem, weil er in George Russell reingefahren ist, aus Versehen, maybe, who knows? Es war ein impulsiver Moment, maybe. Aber genau, also ich glaube, da wo es unrealistisch ist, ist es halt, also wenn das so gehäuft passiert, dass du halt so gehäuft ein Safety Car auslöst, dann ist es schon nicht realistisch, dass die FIA dazu überhaupt gar nichts sagen würde oder dass nicht Strafpunkte vergeben werden oder dass halt keine Zeitstrafe irgendwie auch direkt in dem Rennen nochmal gesetzt wird und so weiter. Also da wird es schon sehr, sehr, sehr gebogen. Und ja, es ist die Häufigkeit. Auf jeden Fall, in der das Regelwerk halt irgendwie strapaziert wird. Deshalb jein.
Marco, du hast ja schon gesagt, dass du auch nicht ganz so der krasse Formel-1-Fan bist. Also ich habe schon gesagt, ich fühlte mich relativ gut aufgehoben, auch dadurch, dass eben alles kommentiert ist, konnte ich auch alles verstehen, was da passiert ist. Ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre ich komplett lost gewesen. Wie ist es denn dir ergangen? Also hast du dich auch aufgehoben gefühlt oder war es vielleicht doch ein bisschen too much mit den Kommentatoren?
Ich fand mich ein bisschen bemuttert von dem Film. Ich brauche nicht alles kommentiert zu haben. Ich habe jetzt so quasi zur Auffrischung, wie ein guter Rennfilm aussieht, habe ich am Wochenende davor habe ich noch mal Ford wie Ferrari gesehen, der so mein Lieblingsrennfilm der letzten, vielleicht sogar seit immer ist, wenn ich so drüber nachdenke. Und Ford wie Ferrari ist sehr gut darin, aber Ford wie Ferrari hat natürlich den Vorteil, dass es hauptsächlich um ein Rennen geht, das 24 Stunden geht, aber sehr gut darin, viel zu erzählen ohne dass du von einem Kommentar bemuttert werden musst. Es gibt auch hier und da gibt es Kommentare, die dann aus dem Radio erschallen und sowas, oder dass man Fernsehreporter sieht. Aber hauptsächlich siehst du, was auf der Rennstrecke passiert, und du siehst, wie die Leute in der Box darüber reden, was in der Rennstrecke passiert. Und was sogar noch fehlt im Verhältnis zu diesem Film ist, sie können ja gar nicht mit dem Fahrer reden. Sie müssen dann Schilder hochhalten oder irgendwas, um irgendwie die Taktik, die im Rennen geändert wird, am Laufen zu halten. Während man in F1 die ganze Zeit miteinander redet, als würde, wäre man gleich in Discord. So, es ist sogar, das fand ich sogar mit am unrealistischsten noch, weil man kann ja den Funk hören. Und für mich hat es sich nicht so angehört wie in dem Film. Aber oder Laura? Das war schon sehr viel flapsiger und voller nicht wichtiger Informationen. Ah, nicht?
Also du, okay. Ich meine, das wird ja nur übertragen, was übertragen wird. Also ich glaube, da werden schon mehr flapsige Sachen gesagt, was, also das kriegt man gerade auf Social Media danach dann ganz oft irgendwie noch ausgespielt. Es ist halt interessant, ich meine, Ford wie Ferrari ist halt einfach natürlich, hat einen Vorteil, weil es halt nicht in der Jetztzeit spielt. Mhm. Und auch bei Le Mans gibt es ja mittlerweile Boxenfunk. Also dementsprechend, ich würde damit sagen,
sie haben ja weniger Möglichkeiten zu erzählen. Weniger Möglichkeiten. Und trotzdem schaffen sie es mir, dem Zuschauer nicht so sehr zu bevormunden, in dem, wie sie erzählen, was auf der Strecke passiert und warum es passiert.
Ja.
Und das finde ich interessant. Und das hat ein besserer Film wie Ford wie Ferrari, der transportiert das halt auch. Und in F1 ist es dann halt ein bisschen aufgesetzter. Es hat so ein bisschen, als hätte man diese halbe Formel-1-Saison wirklich so im Schnelldurchgang durchgejagt, Rennen für Rennen. Das hat auch was. Also man hat sich teilweise gefühlt, als würde man eine Sportübertragung sehen, die viel besser geschnitten ist als die echten Sportübertragungen. Aber gleichzeitig ist es dann auch ein bisschen repetitiv natürlich, ne? Weil es ist ein Rennen nach dem anderen. Und da ist wieder Ford wie Ferrari, der sich zuspitzt auf ein bestimmtes Rennen und sonst nur an Ausschnitten andere Rennen zeigt. Ein Rennen zeigen sie gar nicht mal, sondern du hörst es nur im Radio. Das ist ein großer Vorteil, wenn man so einen Film erzählen kann. Aber ein reiner Werbefilm für Formel 1, da kann das natürlich auch nicht leisten. Also der könnte sich das gar nicht trauen, diese Story so zu erzählen. Was ich interessant fand, dann war zu hören, und das wusste ich nicht, dass Joseph Kosinski war es, glaube ich, auch, mal vorgesehen war als Regisseur für Ford wie Ferrari. Und der hat abgesagt oder wurde nicht genommen. Und dann wurde es eben James Mangold. Und James Mangold hat dann Brad Pitt und Matt Damon besetzt. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, Joseph Kosinski wollte Tom Cruise und Brad Pitt besetzen. Was lustig gewesen wäre, weil die zwei ja schon mal ein Interview with a Vampire zusammengespielt haben.
Wäre ein anderer Film geworden.
Wäre ein ganz anderer Film geworden. Und ich glaube, definitiv ein schlechterer Film. Ich glaube, du hast diese Schauspieler dafür gebraucht, aber ja.
Marco, du hast jetzt die Rennen schon angesprochen, denn ich, seien wir mal ehrlich, das ist das, warum die Leute ins Kino gehen. Die wollen sich halt einen Rennfilm anschauen, der natürlich durch seine Rennen lebt. Laura, wie ist es denn bei dir? Hast du das Gefühl gehabt, dass die Rennen, du als Fan wirst ja wahrscheinlich die Rennstrecken auch kennen oder die Rennen, die sie da gefahren sind. Kann der Film diese Besonderheiten der Rennen auch wirklich rüberbringen? Weil wenn ich jetzt nur mal von mir ausgehe, für mich sind diese Rennen irgendwann so miteinander verschwommen. Also ich konnte dir nicht mehr genau sagen, das war dieses und jenes Rennen, da ist dieses und jenes passiert. Wie war das denn für dich als Expertin, sage ich mal?
Ich finde schon, dass du es unterscheiden konntest, weil jedes Rennen ja auch einer anderen Dramaturgie irgendwie in dem Film jetzt so gefolgt ist, ne? Also was dann irgendwie sozusagen die einzelne Zielsetzung irgendwie war, außer Drive Fast, für die Crew, also das Team. Ich glaube, was ich ganz interessant fand, also ich meine, das ist ja auch was bei Drive to Survive halt irgendwie auch zum Beispiel immer wieder so ein bisschen irgendwie von den Fahrern dann kommt, dass dann halt gesagt wird, ja, guck mal, das ist jetzt ein Versatzstück aus dem Rennen, das ist jetzt aus der Strecke, das ist aus der Strecke. Es kam jetzt nach F1 auch, weil natürlich, also man musste, glaube ich, schon auch so ein bisschen natürlich im Schnitt dann halt irgendwie tricksen, was jetzt halt eben nochmal die individuellen Rennen angeht. Okay, meine Katze ist wach geworden, sie ist jetzt auch Teil dieses Podcasts. wenn ich es gleich schnurren hört, dann bin nicht ich das. Waffi, kannst du bitte nicht, ja, setz dich dahin, das ist gut, okay. Genau, also, aber ich finde, Ich finde, dass das, was der Film ja erzählen wollte, und ich meine, also Marco sagt jetzt immer, es ist ein Werbefilm. Ja, klar, genau, ne? Also so wie auch Top Gun natürlich ein Werbefilm. Ich finde schon, dass es ein Army-Werbefilm ist, so.
Ja.
Oder auch, also for that matter, wenn man mal zurückgeht, irgendwie Transformers zum Beispiel, ne, wäre jetzt auch irgendwie ohne das Militär nicht denkbar gewesen. Und also du hast da ganz oft natürlich bei solchen Materialschlachten, und das ist es ja auch, kannst du es finanziell gar nicht anders stemmen. Und ich finde, also das, was ich vorhin meinte, ne, mit am Ende des Tages fängt es aber den Vibe ein und dahin quasi wieder zurück. Ich finde, das ist halt trotzdem wahnsinnig authentisch, weil du auch in den einzelnen Rennen, also mir ging es ganz oft so, dass ich im Kino saß und dann so mitgefiebert habe, so wie wenn ich halt ein Rennen gucke und dann halt auch so Kommentare hatte, wo ich so dachte, okay, normalerweise sage ich im Kino jetzt nicht so viel, aber ich saß echt da mal so, nee, das kannst du jetzt nicht machen.
Ich hätte ihn so gern mit dir geschaut, Laura.
Das war echt, also der hat mich schon teilweise so an mein Limit gebracht, was das Rennen angeht. Ich so, oh nee, das ist jetzt total dumm. Also ich finde, es hat funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall für Leute, die Rennen gucken.
Aber glaubst du, dass es, ja genau, glaubst du, der ist vielleicht doch mehr gedacht für Leute, die Rennen gucken? Aber ich hatte immer das Gefühl, ne, er versucht auch die Leute zumindest mitzunehmen, die ja schon Formel-1-Fans sind. Und mir ist aufgefallen, dass es nicht nur bei dir so war, alle Formel-1-Fans, die ich kenne, und es sind mindestens noch eine Handvoll, die Hardcore-Formel-1-Fans sind, die waren alle super skeptisch bei dem Film. Super skeptisch. Und ich war immer so, aber guck den Teaser, guck, wie cool der ist. Und Freddie Mercury dazu. Und es ist so geil geschnitten. Und oh mein Gott, das ist Top Gun. Und ich war super euphorisch. Und mir ist, weißt du, mir ist egal, welche Art von Autorennen es ist. Hauptsache, also ich finde halt Sportfilme faszinierend, auch wenn ich den Sport nicht mal verstehe. Also mein Lieblingssportfilm überhaupt ist Moneyball. Und ich kann keine ich kann die Regeln von Baseball nicht. Ironischerweise ist der ja auch mit Brad Pitt. Und ich war ein bisschen erschrocken, wie skeptisch so viele Fans sind. Und ich frage mich eher, ob ich die jetzt missionieren muss, weil mein Gefühl ist, der Film ist doch für euch. Der ist, also mir, ich finde ihn gut. Ich hätte mir gewünscht, er ist besser, aber ich finde ihn gut. Und ich finde, für das Feeling muss man ins Kino, wenn du nicht eine sehr, sehr, sehr gute Heimkinoanlage hast.
Aber ja, aber das meine ich damit. Das meine ich damit, was ich ganz am Anfang meinte. Ich glaube nicht, dass es für die richtigen Hardcore-F1-Fans ist. So, weil dafür gibt es zu viele Unstimmigkeiten, wo du dann halt schon 5 Augen zudrücken musst und sagen musst, ja, okay.
Aber du bist ja Hardcore-F1-Fans. Hat er dir gefallen?
Ja, er hat mir total gefallen auf der einen Seite, aber eben halt auch nicht so gut wie jetzt zum Beispiel, ich war mit Sebastian und Eve im Kino, also von Filmstarts und Eve halt, Eve.
Mein Eve.
Und ich glaube, dein Eve, genau. Und ich glaube, dass denen der besser gefallen hat als mir irgendwo. Und also es war für mich aber auch total wichtig, quasi die nochmal zu hören danach, weil ich zwischendrin im Kino saß und dachte, funktioniert das jetzt eigentlich von also filmisch gesehen, funktioniert das für euch alle? Weil bei mir blinken alle Alarmglocken gerade im Gehirn auf, so, das geht aber so nicht. So, also und deshalb, also ich bin eigentlich eher davon überzeugt von dem Film, weil ich danach halt eben das Feedback bekommen habe von Filmfans, dass sie gesagt haben, nö, es funktioniert doch voll, das macht alles Sinn. Und dann war ich so ein bisschen erleichtert, weil ich so dachte, ja, okay, cool, dann kann man das ja, dann kann ich meine Bedenken ad acta legen.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über Brad Pitt geredet, den haben wir immer mal so erwähnt. Der ist ja der große Star. Laura findet es unrealistisch, dass er, dass die Figur von Sonny Hayes zurückkommt und dann nochmal alles reißt. Der Film, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist Pornografie, aber es ist schon so eine gewisse Heldenverehrung, die da betrieben wird. Aber ich finde, es ist okay, weil man muss ja, wenn jetzt jemand zurückkommt in den Formel-1-Sport, der so deutlich älter ist, muss man ja irgendwie auch zeigen, dass er noch jung und knackig ist oder sich zumindest sportlich fit hält. Wie haben euch denn so die Dynamiken sonst im Film im Team gefallen? Denn das ist ja gerade das, was diesen Film auch ausmacht, dass du hier jemanden hast, der von außen in ein Team hineinkommt und dann das ganze Team durchschüttelt. Also Marco, hat dir das Spaß gemacht, das anzuschauen?
An für sich schon. Ich glaube, es funktioniert auf dem Papier aber besser, als es in Wirklichkeit funktioniert. Einfach aus dem Grund, wenn ich es mit anderen Sportfilmen vergleiche, da ist ja die Anspannung, die innerhalb des Teams ist und die zu den Konkurrenten außerhalb des Teams ist, ist eine, die sich wirklich in der Regel erst so mit dem Ende, mit dem absoluten Höhepunkt im Film wirklich so auflöst. dass das Teamgefühl dann wirklich perfekt ist, dass selbst der letzte Zweifler im Team noch mit reingezogen wird. Und hier ist es ein bisschen zu sehr heile Welt, ein bisschen zu schnell, obwohl all diese Konflikte da sind, weil auf dem Papier ist alles da, wie in jedem guten Sportfilm. Aber es ist halt an der Stelle so nach vorne komprimiert, sodass hinten raus wir uns nur noch auf die Rennen konzentrieren können. Und es da die keine Anspannung mehr zwischen den Figuren gibt, die aber sonst einen großen Teil des Films eingenommen hat. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber ansonsten hakt da halt viel von der To-Do-Liste ab. So, es gibt halt so eine Sportfilm-To-Do-Liste, die gibt's einfach. Und wenn ihr selbst, keine Ahnung, nimmt Cool Runnings, haltet Cool Runnings daneben, jamaikanische Bobmannschaft. Ihr werdet, man sieht da schon so viele Haken und auch wie man das Ende auflösen muss, dass es auch ein bisschen, so ein Ende muss immer ein bisschen mit Opferbereitschaft zu tun haben bei einem Sportfilm oft. Und auch das ist so, schwimmt da alles mit. Also es hat mich an sehr vieles erinnert, was man einfach schon kennt.
Laura, wie war das bei dir? Wie hat dir das Team und die Teamdynamiken gefallen?
Also es gibt da ja eine kontroverse Stelle, die ich jetzt nicht spoiler, aber wo, also es geht ja viel eben um dieses, okay, du hast halt irgendwie den Rookie, der wahnsinnig großes Potenzial hat. Das ist natürlich ein bekanntes Narrativ, das hast du immer wieder. Und du hast halt natürlich den Alten, der dann reinkommt und der halt irgendwie super viel Erfahrung hat. Und man wünscht sich natürlich, dass sie irgendwann in so eine Mentor Mentee-Rolle reinkommen und natürlich sträuben sich alle am Anfang total dagegen, weil das geht ja gar nicht und so. Mhm. Also die Geschichte ist natürlich, die hat man schon gesehen. Erinnerte mich irgendwie auch teilweise so an Gran Turismo, den Film. Und nichtsdestotrotz hat es für mich schon funktioniert, weil es da wiederum, also abgesehen von Situation, dass Brad Pitt ein bisschen dick zu alt ist, ist es eigentlich eine sehr bekannte Situation so in der Formel 1. Also jetzt zum Beispiel diese Saison reden ja alle irgendwie über McLaren, also Oscar Piastri versus Lando Norris. Lando Norris ist dieser Rookie am Anfang gewesen, wo am Anfang alle gesagt haben, wow, der hat totales Potenzial, guck ihn da an, der ist wahnsinnig schnell. Und Oscar Piastri ist diese Saison jetzt in seiner, lass mich lügen, dritten Saison und läuft in den Rang ab. So, ist jünger auch als Lando Norris. Und viele sagen, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass Oscar einen Mentor hat, nämlich Mark Webber, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Also ich finde schon, dass das erstmal Sinn macht, so eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist, da verstehst du auch so ein bisschen den Einfluss von Lewis Hamilton auf. Also Lewis Hamilton hat das ja produziert, den Film. Und ich glaube, was solche Sachen angeht, also Lewis Hamilton ist ja zum Beispiel vor allen anderen zum Film dazugekommen. Noch vor Brad Pitt wurde Lewis Hamilton schon dazu geholt, so, ne? Und du merkst, dass da auf jeden Fall jemand dabei war, der diese Dynamiken ganz gut versteht und das dann eben dafür sicherstellen kann, dass das realistisch ist, dass so solche Sachen im Team so auch ablaufen. Also wiederum, also ich finde, die Vibes sind da, die Vibes sind da.
Und sie werden auch getragen von, finde ich, guten Schauspielern. Also ich finde, auch so jemand wie Javier Bardem, seine Rolle ist eigentlich totales Abziehbild, aber er erfüllt es halt mit seinem Charisma. So, ja. Ich glaube ihm das, wenn er vom Fernseher steht und jubelt. So, Javier Bardem spielt es einfach mit einer Inbrunst. Cary Condon ist immer fantastisch. Die man aus Banshees of Inisherin auch ganz prominent kennt, oder einer meiner Lieblingsserien, Better Call Saul. Die spielt das auch fantastisch. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Dynamik zwischen JP, wie er ihn immer nennt, Joshua Pierce, und Sonny Hayes, ich finde, die trägt nicht bis zum Schluss des Films. Ich finde, die trägt bis so die ersten zwei Drittel, und dann hat der Konflikt eigentlich gar keine Relevanz mehr, den sie mal hatten. Und das finde ich halt nur bemerkenswert, weil dass der das halt alles genauso macht, wie ich gemeint habe, wie alle anderen Sportsfilme, weil das funktioniert, ist ja völlig legitim. Ich glaube nur, dass er das ab dem auf dem Schlussakt so komplett außen vor lässt, weil dann geht's mehr um die Huldigung von Brad Pitt als um alles andere.
Hat denn für dich funktioniert dieser Moment im zweiten Akt, ohne jetzt zu spoilern, wo es ja zu dem Konflikt zwischen den beiden kommt? Hat das für dich funktioniert? Weil für mich hat es inhaltlich nicht so viel Sinn gemacht.
Es hat inhaltlich gar keinen Sinn gemacht. Es hat emotional einigermaßen funktioniert, aber deswegen wirkt es ja auch so geschrieben statt wirklich fühlbar. Weil inhaltlich, wie du sagst, ich weiß, viele Filme könnte man damit aushebeln, wenn man einfach sagt, dann redet halt mal wie Erwachsene miteinander, was passiert ist. Und damit sind so viele Konflikte vermeidbar, aber so funktionieren ja Menschen nicht und deswegen, und so funktioniert ja der Film ja dann auch nicht, dann gäbe es den Film nicht. Aber hier ist es schon hier und da besonders plot-convenient. Wenn jetzt die Mutter von Joshua Pierce sauer auf Brad Pitt ist und eigentlich wegen etwas, was kein Geheimnis ist, weil der Funk ja eh da draußen ist, das könnte sie auf Social Media lesen, was wirklich passiert ist. Oder ihr Sohn sagt es ihr einfach, weil ihr Sohn sichtbar das nicht gut findet, dass seine Mutter sauer auf ihn ist. Ja, dann sag doch was. Weil du hast in dem Moment ja eigentlich nicht wirklich einen Groll gegen Sonny Hayes. Teilweise habe ich mich schon wie in einer Soap gefühlt und ich will die Leinwand anschreien, redet doch endlich miteinander. Weil offensichtlich sind nur zwei Sätze davon entfernt, keinen Konflikt zu haben. Aber dass natürlich Männer nicht so ticken, auch gerade, das finde ich, haben sie gut transportiert in so einem egomanischen Sport wie Formel 1 eigentlich. Klar, das ist alles Teamwork und das wird ja auch herausgestellt, aber das sind ja, du musst ja bis zu einem gewissen Grad narzisstisch, egomanischer, verrückter Idiot sein, um in so ein Auto zu steigen und jeden Tag dein Leben zu riskieren. Also so bilde ich mir das zumindest ein, so haben mir das die anderen Rennsportfilme alle erzählt. Du musst dieser verrückte Adrenalin-Junkie sein und dass die, wenn du die alle dann in einen Raum sperrst, dann kommt keiner mehr lebend raus. Das verstehe ich. Das gehört auch dazu.
Ich glaube, also da bin ich nicht so ganz konform mit dir, weil ich glaube, also Nummer eins, es ist halt natürlich irgendwie schwierig, irgendwie immer so psychologische Konzepte irgendwie über Leute so drüber zu stülpen. Und ich glaube auch, dass die derzeitigen Fahrer eigentlich ganz gut zeigen, dass es eben, dass diese Klischees, die man so hat von einem perfekten Rennfahrer, dass das gar nicht mehr so stimmt. Ne? Also du hast da irgendwie Leute, die sich irgendwie auf der Strecke ohne Ende battlen und Feinde sind, ohne irgendwie auch nur so, ohne Grenzen. Und dann hast du die gleichen Leute, die halt irgendwie außerhalb des Rennzirkus oder auch irgendwie neben der Strecke unheimlich gut miteinander klarkommen und krass unterscheiden können. Und ich glaube, da sieht man auch im Moment gerade, dass es da einfach nochmal einen Wechsel auch wenn ein Generationenwechsel einfach irgendwie gibt, wo Leute halt einfach ganz anders damit umgehen und wo sie halt auch nicht mehr diese Klischees von, also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie per se toxische Intoxizität, die da halt irgendwie so aufgedichtet worden ist und die nun natürlich in einem Film dann irgendwie, wo du natürlich das nimmst, um die Geschichte halt irgendwie greifbarer zu machen. Ich glaube, die Realität ist ist einfach eine andere. Und
boah, ich meine, das Paradebeispiel ist ja Rush. Rush ist ein super Film, den mag ich sehr gerne. Und ich habe, soweit ich das verstanden habe, ist die Rivalität, die da zwischen Niki Lauda und, wie heißt er nochmal?
James Hunt
aufgebaut wird, war in Wirklichkeit gar nicht so. Die waren eigentlich von Anfang an Freunde und haben sich gemocht. So habe ich das verstanden, oder zumindest haben sie im Nachhinein so darüber geredet.
Ja.
Aber also der Film funktioniert halt nur so, wenn du so erzählst.
Ja, natürlich, ne? Genau. Genau, das ist aber genau der Punkt. Und der
Unterschied ist, in Rush habe ich es geliebt, aber in F1 wirkt es ein bisschen aufgesetzter. Das wollte ich nur damit sagen.
Ja, also bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch, also gerade wenn wir jetzt über Teamdynamik grundsätzlich irgendwie noch reden, also ich meine, Carrie Condon, Kate, ist ja, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie ist so ein bisschen an Susi Wolf auch angelehnt, wobei Susi Wolf natürlich jetzt irgendwie Präsidentin von der F1 Academy war, aber das war halt eine Reservefahrerin bei Williams und ist, also hat mich deshalb so auch dran erinnert, weil Carrie Condon halt einfach ihren irischen Akzent irgendwie auch voll drin lassen durfte und Susi Wolf hat einen krassen schottischen Akzent. Und ich glaube, da kam das irgendwie so her, dass mich das da dran erinnert hat. Ich finde das halt total interessant und vor allen Dingen, aber ich finde es total wichtig, dass sie das halt irgendwie auch so erzählen, immer mehr Frauen schaffen es in der Formel 1, gerade irgendwie so hinter den Szenen. Du hast irgendwie erste Renningenieurin zum Beispiel diese Saison. Und dementsprechend ist es halt eben auch realistisch, das halt eben so zu erzählen. Was ich dann halt zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum man dann da so noch so eine Love-Story reindrücken möchte. Also die habe ich nicht gebraucht in der Geschichte. Ich weiß nicht, ob euch das so gegangen ist, aber die hat für mich nicht so gut funktioniert. Die Beats haben auch falsch gesessen. Also ich kam aus dem Kino raus und habe halt zum Beispiel gemeint, ganz ehrlich, diese Love Story, diese ruhigen Momente, die sie dann einbauen, normalerweise dramaturgisch würdest du das einsetzen relativ nah nach dem Midpoint. Es wurde aber Richtung Ende des zweiten Akts so weit rausgezögert, dass du auf einmal Ende des zweiten Akts so ein Teil, die so das Gefühl hast, okay, du hast so krass den Tempo rausgenommen aus der Geschichte und es zieht sich alles irgendwie so ein bisschen. Und das liegt nur an dieser Szene in Las Vegas. Once again, no spoiler.
Ich würde an der Stelle so gern spoilern. Ist das ein Spoiler, wenn man über Liebeskram in einem Formel-1-Film redet? Das ist doch kein Spoiler für niemanden da draußen, oder?
Nee, es ist nicht, halt, deshalb sage ich auch, die Liebesgeschichte ist im Teaser halt schon drin, ne?
Skip bitte eine Minute, wenn ihr so spoilerempfindlich seid, okay? Weil ich bin da voll bei dir. Ich finde sogar, sie und Brad Pitt haben so eine richtig schöne Will-They-Won't-They-Dynamik. Also ich finde, da knistert es zwischen den beiden und genau dabei hätte man es belassen sollen. Weil du musst es nicht weitererzählen als das. Mein Gott, es ist fucking Brad Pitt und er sieht aus wie Brad Pitt in his prime, zumindest kopfabwärts. Und es ist Kerry Condon mit ihrem krassen, coolen irischen Akzent. Ja klar, funkt es irgendwie zwischen den beiden, aber das kannst du auch in einem, es funkt halt zwischen den beiden, aber man muss es doch überhaupt nicht ausdehnen, weil es überhaupt nichts zur Sache tut für die ganze Geschichte. Kannst es genau da lassen und der Film macht es deswegen, finde ich, hätte es nicht mal weitergehen sollen als das, weil ab dem Moment, wo die zwei doch mal kurz was haben, ist sie auf einmal eine komplett andere Figur. Auf einmal so, und schmiegt sich so an seinen Arm dran. Und ich hab gedacht so, was hast du gerade mit Kerry Condon, wie heißt sie nochmal, Kate?
Kate, ja.
Ja, was hast du mit Kate gemacht? Bis dahin war Kate eine super interessante Figur. Ich komme mir gerade vor wie ein komischer Casanova. Ich habe auf einmal jegliches Interesse an Kate verloren. Sie war so eine interessante Figur und jetzt ist sie nur noch, lass uns gut schlafen. So. Ja, okay, das ist alles.
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und ich finde halt, also du hast ja sowieso ein Spannungsfeld zwischen Fahrern und dem Technical Director. Also da zahlt es ja noch dazu mit ein, ne? Also wenn du dann noch dazu halt eine, wenn du dann noch dazu beide irgendwie hetero machst und sie halt irgendwie so besetzt, wie du sie besetzt, dann hast du ein Spannungsfeld, da kannst du von profitieren. Und genau dieses Will They, Won't They, das hätte für mich auch absolut gereicht, weil du eh schon diese Situation hast, wenn er dann halt sagt, ja, warum machst du es nicht so? Und sie so, hallo, hörst du mal auf, in meinen Job reinzureden? Ich mach das, wenn du Rennen gewinnst, dann kannst du mir sagen, was ich zu tun habe, so. Oder wenn du in die Punkte fährst. Und das, ich finde, das hätte gereicht. Das hätte, ja, naja.
Marco, du hast ja vorhin schon auch den anderen großen oder größeren Rennfilm der vergangenen Jahre angesprochen, Gran Turismo, der ja eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt. Hier ist es ja der aus der Sicht des Rookies, der neu eben zu einem Rennstall dazukommt. Und Sonny Hayes haben wir bei F1 eben den alten Hasen, der nochmal zurückkommt. Aber was ich so finde, auch wenn jetzt die Story bei Gran Turismo irgendwie ein bisschen frischer ist als jetzt bei F1, da bei F1 ist ja das schon alles sehr 0815, F1 wirkt auf mich trotzdem stärker und ich glaube, das hat auch was mit den Figurendynamiken oder mit den Figuren oder sagen wir mal lieber mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun. Du hast es ja auch schon gesagt, dass ich meine, Brad Pitt ist halt eine ganz andere Hausnummer und wenn die oder Javier Bardem, die werten den Film schon für mich so sehr auf, dass ich dann über diese ganzen Kleinigkeiten, über die wir jetzt geredet haben, diese ganzen kleineren Kritikpunkte hinwegsehen kann, weil es ist einfach, er hat so eine magnetische Persönlichkeit und es macht einfach Spaß, dem Team und eben auch Brad Pitt dabei zuzugucken, finde ich.
Lass mich ein bisschen ausholen für die Beantwortung der Frage, auch wenn ich sowieso oft aushole für solche Fragen. Ford wie Ferrari habe ich ja letzte Woche erst nochmal gesehen. Und dann, ich war erschrocken danach. Ich war ein bisschen erschrocken, weil ich habe den zuletzt im Kino gesehen und es war sofort einer meiner Filme des Jahres. Ich hätte ihm am liebsten, glaube ich, 5 Sterne sofort gegeben auf Letterboxd. Ich habe erstmal nur 4,5 gegeben. Dann habe ich ihn nochmal gesehen. 4K UHD, Heimkino, fette Anlage, geiler Sound. Und ich hätte ihn am liebsten sofort abgewertet, weil ich war erschrocken, wie fake das alles aussieht. Das ist mir im Kino gar nicht aufgefallen. ich saß zu Hause vor der 4K-Version und habe auf einmal gesehen, wie fake alles ist, dass alles CGI ist. Ich war wirklich so kurz vor dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, sind überhaupt echte Autos gestiegen? Das ist ja fast gar kein Moment, ist echt gerade. Und wenn du auf der gleichen Anlage den F1-Teaser schaust, hast du schon einen riesigen Unterschied dazu, weil es so echt ist. Und ich bin danach auf Letterboxd und habe für meinen Rewatch, für meinen Eintrag, habe ich den Film einen halben Stern abgewertet. Deswegen. Aber als ich dann noch mal hier jetzt F1 gesehen habe, ist mir klar geworden, Marco, du tust Ford wie Ferrari Unrecht. Weil du liebst den Film nicht dafür, wie echt das aussieht. Oder ob da jetzt mal jemand vom Greenscreen steht oder nicht. Ich liebe ihn dafür, welche Dynamik die Leute haben und das Rennen halt ihr, wie in einem Actionfilm, ihr Weg ist, das mit Waffen auszutragen. So, das ist einfach das Mittel zum Zweck, was halt unglaublich faszinierend ist. Aber es geht um die Menschen dahinter. Vor allem in dem Fall auch um Menschen, die Autos bauen und nicht nur Menschen, die Autos fahren. Das fand ich total interessant, gerade als jemand, der sich nicht damit auskennt. Und ich liebe Ford wie Ferrari für all diese kleinen Momente mit Henry Ford dem II., mit Enzo Ferrari, mit John Bernthal als der Mann zwischen ihm und dem Rennstall und alles, was zwischen Matt Damon und Christian Bale passiert. Dafür liebe ich den Film. Und Gran Turismo war ein netter Film, den ich gerne geguckt habe, der natürlich noch mehr, finde ich, als alle bisher genannten Filme unter diesem Werbefilm-Banner leidet, weil er schon ein bisschen mehr Werbefilm für Sony PlayStation ist als ein eigenständiges Produkt. Aber er hat Charme und ich habe den gerne im Kino geschaut. Ich hatte wirklich Spaß dabei. Ich finde, die haben das Beste da rausgeholt. Aber wenn ich dann einen Schritt weitergehe und jetzt F1 daneben halte, dann finde ich die Charaktere und wie sie miteinander interagieren vor allem in F1 viel interessanter als in Gran Turismo. Obwohl sich da der Hauptdarsteller und der Dings aus Stranger Things, David, wie heißt er nochmal? Ist ja egal, der aus David Stranger Harbour? Things, der Sheriff. David Harbour. Die geben sich da, der ist super in Gran Turismo, aber die zwei alleine können das nicht retten. F1 ist ein viel besserer Film, weil er viel bessere Schauspieler hat, viel bessere Situation für die Schauspieler. Und Ford v Ferrari ist der unendlich bessere Film, weil er viel besser geschrieben ist. Und es lag immer nur an den Menschen. So, um jetzt den Vergleich aufzunehmen. Habe ich deine Frage damit beantwortet eigentlich?
Ja, schon.
Okay.
Laura, kannst du nachvollziehen, was ich damit meine, wenn ich sage, dass diese die Persönlichkeiten hinter den Figuren teilweise die Figuren noch ein bisschen überstrahlen, aber dadurch eben auch den Film aufwerten?
Die Persönlichkeiten also hinter von den Brad Figuren? Pitt
zum Beispiel.
Also du meinst Brad Pitt als Schauspieler, ja. Als Person Brad Pitt. Ja, doch, kann ich sehen, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also ich meine, was natürlich bei mir auch noch eine Rolle spielt, ist dieses irgendwie, du hast jetzt halt die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre, also die haben ja bei verschiedenen Rennen, gab es ja noch einen weiteren Rennstall, der da irgendwie bei den Formel-1-Rennen dabei war. Auch zum Beispiel diese Situation, wo sie dann irgendwie bei der Hymne neben den anderen Fahrern stehen, die standen da wirklich und es war die richtige Hymne, die da gerade aufgenommen worden ist. Die haben nicht die Formel-1-Fahrer nochmal extra antreten lassen dafür, sondern die haben sie einfach rechts daneben platziert und ja, da stand Max Verstappen und da stand Carlos Sainz und so weiter. Dadurch hat sich natürlich da nochmal ein anderer Hype bei mir aufgebaut im Sinne von, okay, da ist halt einfach so ein random Brad Pitt, der da hinten irgendwie bei den Interviews auch irgendwie mal so lang schlagst. Und du denkst dann so, hä? What? Und also das hat natürlich viel damit zu tun, dass es ein Brad Pitt ist und nicht halt, weiß was ich, keine Ahnung, irgendjemand. Also sehe ich schon auch, ja. Und ich glaube auch, dass es natürlich auch nur mit Brad Pitt funktioniert, dass man überhaupt auf die Idee kommt zu sagen, Ü60 kann sich noch in Boliden das reinsetzen.
Oder mit Tom Cruise. Mit den Zweigen kann es funktionieren. Und Tom Cruise hatte ja schon sein, wie heißt der, Days of Thunder?
Ja, so. Wobei ich bei Tom Cruise hätte es für mich, glaube ich, sogar weniger funktioniert, weil, also da geht es mir jetzt persönlich halt einfach so, ich finde halt, Brad Pitt ist halt, der ist halt mehr charming noch. So. Ja, also Tom Cruise ist halt so von Ehrgeiz zerfressen. Ich glaube, das hätte ich irgendwie, das hätte ich, diese Charming Sonny Hayes Rolle hätte ich ihm wahrscheinlich so nicht abgekauft.
Nee. Das wäre eine andere Rolle gewesen. Der Sonny Hayes ist Brad Pitt auf den Leib geschrieben. Hm. Also ist wirklich auf den Leib geschrieben. Du merkst, das ist auf einer Meta-Ebene auch eine Huldigung an Brad Pitt. Das meine ich wirklich so. Also er channelt da ein bisschen auch sogar die Once Upon a Time in Hollywood Energie von Tarantino. Er lebt in einem Wohnwagen. Er ist eigentlich schon zu alt für das Business, aber irgendwie bleibt er noch drin und hat eine fragwürdige Vergangenheit. Aber viele
oben
Freunde.
Ohne Shots.
Die oben ohne Shots, ich meine, solange es Brad Pitt noch machen kann, macht man's halt. Und ich finde, er hat halt so eine wahnsinnige Ausstrahlung in dem Film. Auch so ein bisschen den Underdog-Charme aus Moneyball hat er auch mitgenommen, finde ich. Aber das kombiniert mit Brad Pitt, also es gibt ja dieses eine Poster, das richtig Top Gun-mäßig aussieht. Sonnenuntergang, alles ist rot hinten. Du siehst die Silhouette von dem Formel-1-Boliden. Hinten leuchtet es schon rot so raus. Er steht davor, immer in seinem Overall, aber immer nur halb, damit man die Bauchmuskeln besser sieht. So, dass er das Unterhemd, du siehst ihn immer im Unterhemd und dann dem Overall darunter, ne, weil er so aufgeklappt ist. Und wenn Brad Pitt so da steht und in die Ferne guckt, dann denke ich, das ist die Rennfahrer-Magie, die man manchmal channeln will. Es gibt eine Sache, die werde ich. Ich bin kein Rennfan, aber es gibt eine Sache, die habe ich als Kind gesehen und die hat mich nie losgelassen für den Rest meines Lebens. Dieses eine Werbung von der Firma Tag Heuer für eine Uhr, die Steve McQueen in dem Film Grand Prix getragen hat. Das ist ganz berühmt, weil Steve McQueen ist ja selber auch Rennfahrer gewesen. Der ist ja wirklich gefahren. Ich habe auch die 24 Stunden von Le Mans auch gefahren, ne? Und dann gibt's halt diesen Film Grand Prix. Der Rennfilm aller Zeiten, den ich nie geschaut habe. Aber ich habe mir ein paar Szenen angeschaut. Es ist schon unglaublich echt und cool. Und ich habe als Kind halt dieses Poster gesehen, so ein Werbeposter von Tag Heuer. Und das ist einfach nur Steve McQueen, wie er da steht in seinem Overall. Er hat so noch halb diese Skimaske auf und diese blauen Steve McQueen-Augen schauen raus. Und ich glaube, er greift sich nur so an den Kragen und macht da irgendwie so das Ding hoch oder so. Irgendwie was in der Richtung. Und soweit ich das weiß, ist das ein Behind-the-Scenes-Shot aus diesem Film. Er hat sich gerade so für den Moment vorbereitet. Und in dem Moment trägt er so eine Uhr von Tag Heuer. Und die ist ganz ikonisch, weil sie so viereckig ist. Das ist so eine ganz, eigentlich schon hässliche, große, viereckige Uhr von Tag Heuer. Das ist genau die, die dann der Rennleiter, ich glaube Rupert Friend war das, in Gran Turismo getragen. Er hat nicht zufälligerweise auch diese Uhr getragen. Diese Uhr ist nur deswegen ikonisch, wegen diesem einen Moment aus dem Film, weil er sie die ganze Zeit im Film trägt, aber wegen diesem Foto, wegen diesem Moment. Und damit wirbt Tag Heuer bis heute für ihre Uhren. Wenn du in eine Tag Heuer-Boutique gehst, irgendwo in der Ecke hängt dieses Bild. Und deswegen sind Uhren und Rennfahrer und dieses Ikonische und sie riskieren ihr Leben. Das ist so untrennbar miteinander verbunden. Und das habe ich als Kind gesehen, das habe ich nie vergessen. Und dann habe ich mir irgendwann eine Tag Heuer gekauft.
So. Er ist übrigens Le Mans nicht gefahren, er durfte nicht antreten.
Er durfte nicht antreten, aber Daytona ist er gefahren, glaube ich, dann, oder? Durfte er da? Auf jeden Fall ist er Rennen gefahren. Daytona würde ja auch passen, weil Amerikaner, aber.
Also er konnte auf jeden Fall, also ich meine, dass in Le Mans hat er auf jeden Fall in den Originalautos gesessen.
Ja, ja.
Und das durfte nachgedreht werden. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, durfte er nicht antreten.
Aber er hätte gerne, oder? Weil es ist fucking klar. Steve McQueen. Ich meine, hier in diesem einen Film, ist immer einer meiner Lieblings-Funfacts in Gesprengte Ketten, The Great Escape, einer meiner Lieblingsfilme. Und da gibt's ja diese Motorradverfolgungsjagd. Er hätte am liebsten auch den Motorradstand am Ende gemacht, wo er so über den Zaun springt. Da haben sie aber nicht machen lassen wegen der Versicherung. Aber er fährt halt in dem Motorrad rum die ganze Zeit, was sonst nur ein Stuntman gemacht hätte. Das ist halt fucking Steve McQueen. Und er hat sogar den Wehrmachtssoldaten gespielt, der ihn im Motorrad hinterherjagt. Das heißt, er fährt durch den Shot, Schnitt irgendwie auf irgendwas, dann wieder Umschnitt, der Wehrmachtssoldat fährt ihm auf dem Motorrad hinterher. Der Typ ist auch Steve McQueen. Das ist so verrückt ist der, wenn's um Rennen geht. Und ich finde diese Energie, genau diese Energie kann vielleicht sogar nur Brad Pitt gerade channeln. Also, was das angeht, ist er einfach die absolute perfekte Besetzung. Und auch wenn ich mich in den Trailer noch gefragt habe, ist er nicht schon ein bisschen zu sehr aufgedunsen, also aufgedunsen im Sinne von ein bisschen nachgeholfen aufgedunsen, damit er nicht ganz wie 61 aussieht oder wie alt er ist. Aber ja, fuck it, ne? Es ist immer noch Brad. Sie kann sich halt 20 Jahre jünger spielen. Und im Film ist es mir gar nicht mehr so aufgefallen, weil dieses Smile, das er einfach hat, diese Ocean's 11-Attitüde, die hat er halt nie verloren. Hm. Und das wertet den Film unheimlich auf.
Also für mich hat Damson Idris tatsächlich den Film auch mitgetragen, weil ich finde, der hat, der war wahnsinnig, also ich fand den wahnsinnig gut und irgendwie, da ist irgendwie auch super viel ja, Chemie irgendwie rübergekommen, so über die Leinwand. Also das war auf jeden Fall, also was wir schon vorher gesagt haben, ne, dass natürlich die Besetzung grundsätzlich halt sehr, sehr gut ist und nicht zufällig passiert ist. Ich habe so eine Frage an euch, weil, also auch nochmal so zurück zu, ist es jetzt irgendwie ein Werbefilm für die Formel 1? Würdet ihr jetzt, nachdem ihr den Film geguckt habt, würdet ihr Formel 1 gucken? Also ist es jetzt was, wo man mal reinschaut? Also gar nicht mal so obsessiv wie jetzt ich zum Beispiel, aber die auch alle freien Trainings und so sich reinziehen muss, sondern eher so mal ein Rennen.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich guck mit dir gerne Formel 1, also ohne dich. Also wir haben das ja schon mal gemacht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich finde das immer interessanter, wenn man das mit jemandem guckt, der sich auskennt. So, weißt du, ja. Keine Ahnung, wenn ich mit Leuten Fußball gucke, die nicht so gerne Fußball gucken, dann bin ich gerne der Erklärbär und erzähle mir das ganze Drama hinter den Kulissen, weil im Endeffekt ist ja fast jede Sportart ist eine große Soap Opera. Deswegen funktioniert es auch, weil es ja so ein Storytelling dahinter gibt. Wenn es nur um den Sport ginge, ne, um wie filigran der ist oder welche Möglichkeiten es gibt und wie taktisch der ist, dann würden wir in Wirklichkeit alle ganz andere Sportarten wahrscheinlich schauen. Aber es gibt halt so viel Drama dahinter, das uns so sehr interessiert, dass es das den Sport eigentlich in Wirklichkeit ausmacht. Und man hört es ja auch, wenn du von Formel 1 redest, auch hier an diesem Podcast. Da geht es so viel um die Menschen dahinter und welchen Beef die miteinander eigentlich haben oder wer welche Entscheidung getroffen hat. Wir reden ja hier nicht über Radabstände. So, und das gehört halt dazu. Und deswegen, ich auf jeden Fall würde ich Formel 1 schauen. Ich würde auf jeden Fall jede Art von Rennsport schauen, wenn jemand dabei ist, der sich auskennt und das mit mir gucken würde. Weißt du noch, ich habe dir mal versprochen, weißt du das noch, dass ich dir mal versprochen habe, wenn ich jemals aus irgendwelchen Gründen auf ein Formel 1 Rennen eingeladen werde, weil sowas kommt in diesem blöden Influencer, das ist ja ab und zu mal vor, wenn das jemals passieren sollte, habe ich dir versprochen, dass wir zusammengehen.
So, jetzt haben wir es alle gehört.
Jetzt habe ich es mir nochmal festgehalten.
Ja. Also ich finde es halt deshalb so interessant, weil also mit Drive to Survive irgendwie, also die Netflix-Serie ist ja, also mal andersrum, ich weiß gar nicht, ob ihr diesen, Lore-Dump jetzt folgt, Lore-Dump.
Ganz kurz noch, darf ich ja sagen, wie lustig es findet, dass sie diesen Drive to Survive-Aspekt sogar reingebracht haben, Fans. Ja. Es gibt halt so viele Fans von Drive to Survive, die sich aber eigentlich gar nicht für den Sport interessieren. Lass uns das auch noch kurz erwähnen.
Ja, also das wird jetzt tatsächlich ein Thema sein, weil also nur nochmal für alle Leute da draußen, also ich gucke seit 1996 habe ich kaum ein Rennen verpasst. Das heißt, weil sehr sehr viel weiter vor Drive to Survive. So, und ich finde aber auf der anderen Seite, also ich bin anders als andere Formel 1 Fans, habe ich gar nicht so viel gegen Drive to Survive. Ich finde es eigentlich ganz also ich guck's mir halt irgendwie an und mache mich eher ein bisschen drüber lustig, wie sehr das natürlich dramatisiert wird so. Aber ich habe erstmal nichts dagegen und ich habe auch nichts dagegen, dass mehr Leute irgendwie die Formel 1 gucken, weil die Formel 1 ist ja die am stärksten wachsende Sportgemeinde der Welt so, ne, über die letzten Jahre gewesen. Ist ja wahnsinnig, wie seit Liberty das übernommen hat, sich das irgendwie verändert hat. Das hat viel damit zu tun, dass sie halt zum Beispiel auch sich entschieden haben, also was vorher unter Ecclestone halt irgendwie total unmöglich war, dass man halt irgendwie aus der Boxengasse oder überhaupt irgendwie hinter den Kulissen irgendwie reinschauen durfte. Also es war vorher immer verboten, dass man halt irgendwie das Teams zum Beispiel so hinter den Kulissen irgendwie filmen dürfen. Oder Lewis Hamilton wurde auch immer so ein bisschen dafür, also ich weiß gar nicht, wie oft Lewis Hamilton dafür abgemahnt worden ist, wenn er irgendwelche Insta-Stories gepostet hat, wo man halt quasi hinter die Szenen gucken konnte. Und genau, mit dieser amerikanischen Firma, die das dann übernommen hat, hat sich da halt einfach wahnsinnig viel geändert und auf einmal ist es halt total die Social-Media-Sportart irgendwie auch geworden. Ne? Also es ist halt wirklich, du kannst Stunden verbringen und einfach nur irgendwelche lustigen Spiele sich zwischen verschiedenen Fahrern irgendwie angucken. Also die McLaren-Boys sind da vorne dabei, Ferrari letztes Jahr irgendwie mit Sainz, Leclerc sind da immer vorne dabei gewesen und so. Und ich finde halt, dass das natürlich in diese Strategie mit reinpasst, ne? Also es hat auch was damit zu tun, dass die Formel 1 ja viel weiblicher geworden ist, ne? Also wir haben mittlerweile, Forbes hat 2022 mal eine Umfrage gemacht. Was würdet ihr denn schätzen, was der Split ist zwischen männlichen und weiblichen Fans?
Fast 50%.
Ist bei meiner Schätzung, ja.
Weil 50% in meinem Freundeskreis sind Frauen, die Formel 1 Fans sind.
Ist
und das war in meiner Jugend anders. In meiner Jugend war das komplett anders. Da waren alle Formel 1 Fans, dickbäuchige Formel Schumacher Fans, die dabei grillen wollten.
Im Schrebergarten.
Ja, genau.
Das mit war, der Ferrari so Fahrer.
Ja, natürlich. Dann alle mit Ferrari und kommen wir nicht mehr bei Ferrari, wussten sie nicht, was sie tun sollten. Da waren sie in der Existenzkrise. Weil in Wirklichkeit waren sie halt Fan von, guck mal, der eine deutsche Sportler, der alle abhängt.
Genau.
So, ne? Und
da kam ja, Gott sei Dank, Sebastian Vettel kam ja dann irgendwann.
Ja, und tatsächlich, ganz ehrlich, ich glaube, du warst der erste große weibliche Formel-1-Fan, den ich kennengelernt habe. Und dann hat es erst so ein bisschen meine Augen geöffnet, dass die Formel 1 weit weg von dem Schumacher-Image von früher war.
Ja.
Und ich finde auch so ein Film wie Rush hat mir nochmal die Augen geöffnet, weil das auch nochmal so ein anderer Einblick in die Formel 1 ist. Mhm. Auf einmal fände ich Niki Lauda so super interessant. Ich hab neulich bin ich über ein Reel gestolpert, in dem Niki Lauda erzählt hat, dass Lewis Hamilton mal sauer auf ihn war, vielleicht kennst du die Geschichte, weil er Lewis Hamilton für einen 50-50 Unfall kritisiert hat. Also irgendwas, wo man jetzt Münze werfen kann, wer war eigentlich schuld, Lewis Hamilton oder der andere, was Verstappen, ich weiß es nicht mehr. Es war irgendein Unfall. Und,
wahrscheinlich nicht
Verstappen, aber
ja.
Wahrscheinlich nicht Verstappen.
Vor Verstappens Zeit.
Ja, stimmt, wegen Niki Lauda, ne? Aber ich weiß nicht mal, was es war. Und Niki Lauda hatte erzählt, er war halt, seine Experteneinschätzung im Fernsehen war, dass Lewis Hamilton schuld ist. Und da war Lewis Hamilton sauer. Und dann hat aber Niki Lauda erzählt, dann hat er ihn zu sich nach Hause eingeladen. Lewis Hamilton ist zu ihm nach Hause gekommen. Zu Niki Lauda, und ich weiß nicht, hat er auch in Österreich gelebt oder in Italien, ich weiß es nicht mehr. Aber er ist zu ihm nach Hause gefahren und da hat ihm das Lewis Hamilton so erklärt und mir war das auch nicht klar. Ich dachte immer, das rote Licht hinten ist doch das Bremslicht und deswegen flackert das auch so. Aber nee, das hat ja mit der, bitte erklärst du mich richtig, mit der Batterieanzeige zu tun, also wie viel Energie noch da ist für den Boost quasi, weil das ja alles Hybridautos sind mittlerweile. Mhm. Auch das ist für mich neu, weil in den 90ern bin ich anders aufgewachsen. Und ich fand die Begründung von Niki Lauda so schön, und das gehört zu dieser Magie von Formel 1 dazu. Das Problem, er hat Lewis Hamilton die Schuld gegeben, weil Lewis Hamilton hätte wissen müssen, dass er sowieso an dem anderen vorbeiziehen kann, weil er mehr Energie hat. Und dass er dann über außen überholt, so super riskant und damit diesen Unfall in Kauf nimmt, ist dann die Schuld von Lewis Hamilton. Weil Lewis Hamilton ist besser als das und er weiß es besser als das und hätte den anderen sowieso locker überholt. Mhm. Und da war Lewis Hamilton anscheinend so zu Niki Lauda. Ah ja, okay, stimmt. Und dann waren sie wieder cool miteinander. Das fand ich so interessant, was für eine fucking Ikone Niki Lauda eigentlich ist.
Ja, also Niki Lauda sowieso, absolut. Aber auch so lustig, ne, dass man halt nur so dem Ego irgendwie zuschustern muss. Du bist besser als das. Du bist eigentlich besser als das.
Ja. Darf ich noch eine Sache reinwerfen? Und zwar wegen den Werbesachen, ne? Also wir hatten im Vorgespräch fast mehr drüber geredet als jetzt. Klar, ich habe jetzt hier Takoya erwähnt und so weiter. Und das ist ja alles ohne das nicht möglich gewesen wäre. Ich finde halt, bei Sportfilmen gibt es einen ganz schmalen Grad, wie viel du an Marken reinbringst und wie geschickt du das machst. Weil man kennt das auch, wenn man Videospieler spielt. Klar ist alles voll mit Werbung, aber ich will auch nicht in FIFA spielen oder in Pro Evolution Soccer oder was auch immer oder E-Football, ohne dass echte Werbepartner drin sind. Weil das macht es ja alles so authentisch. Du willst überall die echten Marken sehen. Du willst nicht zu viele Fake-Marken sehen. Natürlich musst du im gewissen Grad, hier ist es ein Fake-Rennstall. Wir haben noch überlegt, ob das Wort, das davor steht, Expensify, ob das jetzt fake ist oder nicht. Weil es gibt eine Firma, die so heißt, aber die hat ein anderes Logo. Also wahrscheinlich ist das fake, weil der Rennstall fake ist. Aber natürlich sind all die Marken, die sie dann auf dem Overall tragen, sind natürlich nicht fake. Mercedes, weil sie Mercedes-Autos sind, wie du erzählt hast, Laura. Und was mir aufgefallen ist, wo sie ganz geschickt, finde ich, diesen schmalen Grat zwischen, wie machen wir jetzt Werbung für die Formel 1, aber gleichzeitig für die Marken, die wir haben, und ohne es dem Zuschauer zu sehr in die Fresse zu werfen, dass es ihn nervt. Und was ich tatsächlich cool fand, da kenne ich mich ja jetzt aus, sind Uhren. weil die Formel 1 wurde zu dem Zeitpunkt von Rolex gesponsert. Das heißt, du siehst die ganze Zeit überall Rolex. Die Daytona wird von Rolex gesponsert, weil ihre zweitbeliebteste Uhr die Rolex Daytona ist. Und der Gewinner kriegt ja sogar eine Rolex, wie man im Film sieht, der Gewinner von Daytona. Und trotzdem ist der Film selber aber von IWC gesponsert oder IWC. Das ist auch eine Schweizer Uhrenfirma. Das haben sie immer hier schön groß drauf. Also wie gehen sie jetzt diesen Spagat? Natürlich haben alle im Rennstall IWC-Uhren, weil das ist ja schon auf dem Overall drauf. Logisch. Deswegen fällt das schon mal nicht so negativ ins Gewicht. Während die echten Formel-1-Leute, die man die ganze Zeit sieht, ihre echten Uhren getragen haben, so super prominent. Also ich weiß nicht, weißt du noch dieser Talk zwischen den Konstrukteuren, der kurz im Film ist? Ich nehme an, die anderen zwei Konstrukteure waren auch, oder die anderen zwei Teamchefs waren auch
echte Teamchefs,
oder?
Ja,
ja. Ja, das waren echte Teamchefs. Die haben auch ihre echten Audemars Piguet 100.000-Dollar-Uhren so in die Kamera gehalten. Die hatten sogar beide die gleiche Uhr, nur mit unterschiedlichen Straps. Einmal in Rot für Ferrari und einmal in Gelb oder so. Ich fand das alles ganz witzig. Und jetzt haben sie aber diese Hauptfigur Brad Pitt, der ja auch irgendwie für IWC Werbung machen muss. Aber wie? Wie? Und was sie gemacht haben ist, er hat ja dieses Ritual, dass er seine offensichtliche IWC-Uhr jedes Mal, bevor er Rennen fährt, zur Seite legt, vor das Bild seines Vaters, damit so andeutet, als wäre das die Uhr, die sein Vater ihm vermacht hat oder die er sich vielleicht wegen seinem Vater gekauft hat oder was auch immer, dass es eine emotionale Verbindung gibt. Die Uhr ist ihm wichtig, er kann sie nicht bei den Rennen tragen, aber legt sie zum Bild seines Vaters, steckt dann diese Spielkarte ein, die ihm so eine Art Glücksbringer ist. Und er gewinnt ja Daytona, so viel kann man verraten, und kriegt eigentlich eine Rolex. Und sie sagen ja sogar das Wort Rolex, was man ja normalerweise nicht tun würde, weil, oh, das ist ja der böse Konkurrent. Gleichzeitig sind sie ja der Sponsor von der Formel 1. Was machen wir? Wie lösen wir das Dialoghaft? Hey, willst du nicht deine Uhr? Und dann sagt er so, nee, ich hab schon eine. Das ist alles. Das ist das Äquivalent, nur damit ihr es euch vorstellen könnt, das Äquivalent wie in dem James-Bond-Film Casino Royale, als sie ihn fragt, ob er Rolex trägt, was James Bond jahrelang getan hat. 30 Jahre lang hat James Bond Rolex getragen und erst seit GoldenEye nicht mehr. Und dann fragt sie ihn, ob er Rolex trägt und er sagt, nee, Omega. Das ist das Äquivalent dazu, ja. In Uhrenweltsprech. Das fand ich sehr interessant, dass das ihre Lösung für all die Probleme ist, ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten und ohne, dass es uns zu sehr in die Fresse geschworfen wird, sondern sogar noch für einen guten Witz erhält. Das fand ich.
Ich glaube, du hast aber also in der Formel 1 hast du unglaublich viele Uhren grundsätzlich irgendwie drin, ne? Also jeder Fahrer hat so seinen eigenen Deal und hat irgendwie seine eigene, ist Markenbotschafter für irgendwas. Und Rolex ist immer noch, also Rolex hat, ist halt irgendwie, glaube ich, einer der längsten Sponsoren irgendwie in der Formel 1.
Aber jetzt nicht mehr, ne? Jetzt ist ja Tag Heuer.
Ja, du hast immer noch die.
Seit dieser Saison, glaube ich, oder? Echt? Ich kenne mich jetzt nicht aus. Ja, Tag Heuer.
Ja, stimmt. Krass. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ja, weil normalerweise, wenn man die Uhren oben sieht, war es immer Rolex. Ist mir nicht aufgefallen. So gut funktioniert das.
Aber unterschiedliche Rennsteller haben so, glaube ich, wieder auch wie hier in dem Film, unterschiedliche Uhrenhersteller wieder als Werbepartner oder so. Aber von der Formel 1 selber ist es Tag Heuer und die haben sogar diese Uhr bei der Formel 1 an den Rennstrecken haben sie ersetzt durch eine Tag Heuer-Uhr als großes Ziffernblatt.
Ja, genau, ist die Uhr, von der ich rede, weil da, wie wenig das funktioniert. Ich gucke jedes Rennen und es ist nicht bei mir angekommen, dass ich nicht mehr Rolex ist.
Bei dir jetzt nicht, aber ein Uhrenfan natürlich schon, ne? Also ich sehe das und werde erinnert, das ist Tag Heuer. Und das ist auch deswegen lustig, weil das eigentlich Back to the Roots, weil Rolex hat es irgendwie 30 Jahre lang gemacht. Und davor war aber Tag Heuer der Sponsor. Und diese Uhr, die du da siehst, das ist diese Formel-1-Uhr, die sie vor 30 Jahren eigentlich für Kinder rausgebracht haben. Das war eine Plastikuhr für Kinder. Die ist aber super Kult. Die kannst du auch noch überall bei eBay für viel zu viel Geld kaufen. Und die haben sie erst vor ein paar Jahren quasi noch mal rausgebracht. Aber jetzt kostet sie von Anfang an viel Geld. Also ich glaube, ab 500 Euro aufwärts kriegst du diese Uhr. Und sie ist aber im Prinzip dieselbe wie in den 90ern. Weil sie da auf die Nostalgie gehen, der Leute, die in den 90ern schon Formel-1-Fans waren und als Kind dann diese Uhren geschenkt gekriegt haben.
Aber nochmal zu den Uhren und Formel-1-Fahrern. Also du hast halt diese Situation, dass Formel-1-Fahrer halt ganz oft danach dann nochmal Uhren austauschen, ne? Also das ist die Situation, dass sie dann halt irgendwie noch während der Pressekonferenzen halt irgendwie Sponsorendeals irgendwie sozusagen haben und dann haben sie aber danach dann nochmal ihre eigenen Sponsorendeals und dann wird das wieder ausgetauscht. Also dieses Uhrending ist auf jeden Fall, ja, es ist sehr da. Ich ignoriere es normalerweise, aber...
Ich glaube, Brad Pitt ist sogar eigentlich Werbepartner von Breitling. Vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr, oder musste es für den Film aussetzen. Das bedeutet auch, dass er in Filmen, zumindest in den letzten Jahren, wenn ihr jetzt so einen Film schaut wie, wie hieß der nochmal auf dem Zug? Bullet Train? Hieß der Bullet Train? Ja, Bullet Train. Da hat er ganz deutlich immer wieder so eine Breitling, die er in die Kamera hält, weil er ihr Werbepartner ist. Und dann hat er jahrelang auf jeder Veranstaltung auch immer diese Uhren tragen müssen. Hm. Und ich bin Konsumhure, Entschuldigung, das muss ich auch kurz loswerden.
Dann lass uns doch nicht nur über Uhren und über Formel 1, sondern vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen über den Film reden. Eigentlich wollte ich noch irgendwie fragen, ob wir irgendwie spoilermäßig noch was ansprechen wollen, aber in Anbetracht der Zeit, glaube ich, können wir uns das schenken. So wichtig ist es dann auch wieder nicht in einem Sportfilm, da wissen wir eh meistens von vornherein, wie der ausgeht. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, Laura, du hast jetzt so, das kam jetzt immer wieder durch, du warst schon relativ kritisch dem Film gegenüber. Lag das daran, weil eben Formel 1 so dein Baby ist und wenn das nicht genau so ist, wie du das gerne haben möchtest, dann bist du da überkritisch oder liegt es tatsächlich daran, weil dir der Film nicht wirklich nicht gefällt? Wie ist das denn jetzt?
Nee, es ist wirklich eher ein inhaltliches Ding, so, und das meinte ich vorhin damit, als ich so war, okay, ich kann in gewisser Hinsicht dann vielleicht, konnte ich nicht immer abstrahieren, ob das für Leute funktioniert, die die Regeln nicht kennen, weil ich dann eben so dachte, okay, also solange das noch Sinn macht für alle Leute, die jetzt eben nicht jedes Rennen sich reinziehen und so weiter, dann ist es voll gut, weil der Film an für sich hat für mich total funktioniert. Also ich war sogar irgendwann zwischendrin, am Anfang war ich irgendwie so, hey, ist das vielleicht mein Lieblingsrennfilm ab jetzt? Mhm. Und wir sind halt auch, ich glaube, Marco, was du vorhin meintest, dass so viele Formel-1-Fans halt irgendwie so ein bisschen gebrannte Kinder sind. Es hat halt was damit zu tun, dass es halt eben sowas gibt wie Drive to Survive, wo du dann auf einmal irgendwie so dieses Gefühl hast, dass es nicht deiner Sportart irgendwie gerecht wird oder dass es halt überdramatisiert wird. Und ich finde, eben unter dieser ganzen Prämisse hat der Film für mich total gut funktioniert. Ich glaube, es ist nicht mein Lieblingsrennfilm, aber vielleicht muss ich auch erstmal sacken lassen und gucken.
Aber ist der so weit oben bei dir, dass der in Frage kommt?
Der war am Anfang direkt ich glaube, ich würde behaupten, so, der erste Akt, der hat bei mir richtig gut funktioniert, weil ich aber auch so excited war. Ich war schon, ich saß vorher schon irgendwie im Kino und war so. Und dann hat der Film bei uns in der PV nicht direkt angefangen, sondern es gab technische Probleme und dann mussten wir noch 20 Minuten warten. Und ich saß da und war die ganze Zeit so, okay, wann geht's denn jetzt endlich los? Ja. Also ich finde schon, dass der so weit oben ist also ich werde den auf jeden Fall wieder gucken.
Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich bin übrigens ganz bei dir. Ich finde den ersten Akt total geil. Also ich glaube, ich habe eine Allegorie für mich gefunden, wie der Film immer schlechter wird in meinen Augen. So wie die Musik in dem Film. Die Musik in dem Film ist im ersten Akt super fantastisch gewählt von We Will Rock You bis All Out of Love. Also ich glaube, das ist der allererste Song, den man hört. Mhm. So heißt er doch. Led Zeppelin, glaube ich. Und der Score, der Soundtrack wird immer schlechter. Also mittendrin hast du ganz viele diese Club-Tanznummern, die für mich komplett austauschbar klingen. Das ist jetzt auch eine Musikgeschmacksfrage, aber das mochte ich gar nicht mehr. Und ganz am Ende habe ich erst gemerkt, dass Hans Zimmer den Score gemacht hat. Weil das klang ein bisschen wie aus der Hans Zimmer-Jerry Bruckheimer-Konserve.
Echt?
Das haben die in den 90ern auch so gemacht.
Also ich finde, man hört es vorher schon. Ich fand aber den
Soundtrack. Ja, bestimmt, aber ich habe nicht drauf geachtet. Also ist es mir erst am Ende aufgefallen, dass das so klingt wie jeder zweite Film, den Hans Zimmer je mit Jerry Bruckheimer gemacht hat.
Ich finde, vorher ist der Soundtrack echt gut. Also ich mochte den voll, weil ich so das Gefühl hatte, oh, Hans Zimmer ist nicht so Hans Zimmerig gerade unterwegs.
Aber am Ende ist er sehr Hans Zimmerig.
Am Ende ist er sehr Hans Zimmerig, genau. Weil es irgendwie, und ich glaube, das, wie gesagt, das, ich glaube, es liegt da an der zweiten Hälfte vom zweiten Akt. Also alles zwischen Midpoint und All is Lost, also quasi der kurz vorm Wendepunkt zum dritten Akt. das ist die Schwäche vom Film. Da fliegt es ihnen so ein bisschen auseinander, weil sie es nicht so richtig dramaturgisch irgendwie so zuspitzen können und sie wollen zu viele Sachen erzählen und es funktioniert nicht so ganz. Und ich glaube, alles bis zum Midpoint, also erster Akt war richtig geil, erste Hälfte, zweiter Akt war immer noch gut genug. Ich bin immer noch mitgekommen und habe irgendwie so das Gefühl gehabt, yes, ich liebe es so. und dann ist es halt, und dann wird es halt so ein bisschen, ja, dann fliegt es ihnen so ein bisschen auseinander.
Ich würde gerne ganz
kurz. Der dritte Akt ist aber geil. Ich liebe den dritten Akt wieder.
Ach so, echt? Ja. Ja, vielleicht auch, weil. Nee. Ich finde, für mich wird der Film ist so eine Talfahrt. Ich fand ihn ganz toll am Anfang und dann geht's halt ganz langsam runter und trotzdem gehe ich mit einem guten Gefühl aus dem Film. So würde ich das beschreiben.
Weil ich finde den dritten Akt gut.
Ja, ich finde ihn okay. Ist egal. Wir haben das alles schon beredet. Ich wiederhole mich jetzt nur. Ich hätte aber eine andere Idee. Und zwar würde ich gerne, dass wir drei mal ganz kurz so für euch auch da draußen vielleicht ein bisschen die unseren Rennfilmgeschmack so ein bisschen skalieren, so ein bisschen ranken. Also wenn ich jetzt ich kann ganz gut immer an Letterboxd-Wertungen denken, also von 1 bis 5. 1 ist scheiße, 5 ist ein Filmklassiker. Jetzt weiß ich, dass du Ford wie Ferrari ja 5 Sterne gegeben hast. Das heißt, für dich ist das ein absoluter Filmklassiker. So, das ist jetzt dein Geschmack schon mal dahingehend abgesteckt, in die eine Richtung, die andere weiß ich noch nicht. Ich würde als untersten Film, würde ich jetzt mal als Referenz diesen Sylvester Stallone Formel-1-Film nehmen.
Ich glaube, ich habe den, glaube ich, sogar geherzt.
Ich finde, der hat einen gewissen Charme, aber es ist ein schlechter Film. So, wie heißt der? Drive oder so? Ach so, du meinst Ford wie Ferrari hast du.
Ja, habe ich geherzt.
Ja, das sowieso, das ist klar. Aber wie heißt nochmal dieser Stallone-Film? Hieß der Drive oder so?
Driven.
Ja, ich kann mich an nichts aus diesem Film erinnern. Ich glaube, ich fand ihn slightly enjoyable. Ich würde trotzdem nur einen Stern Driven geben. Okay, vielleicht anderthalb. So, das ist Driven.
Ich habe den komplett vergessen, dass dieser Film überhaupt existiert. Spielt da nicht Til Schweiger mit?
Oh, stimmt! Das spielt Til Schweiger, das habe ich auch vergessen. Aber ich weiß auch, dass er mich ganz leicht wie gecatcht hat, weil er halt auch wieder so diese typischen Sportler-Sachen abhakt. Aber es ist wahrscheinlich der unrealistischste Film, den man zum Thema Formel 1 machen könnte. Sind die da nicht sogar irgendwann mitten in der Stadt mit einem Formel 1-Auto rumgefahren? Ja, irgendwie sowas Verrücktes ist da passiert.
Ich erinnere mich an Zero.
Ich sag, Driven hat aus irgendwelchen nostalgischen Gründen, an die ich mich nicht erinnern kann, 1,5 Punkte. So, dann kommt lange nichts. Dann kommt tatsächlich für mich so Gran Turismo, ein Film, den ich so enjoyed habe, dass ich ihm 3 Sterne gebe. Ich habe den damals sogar 3,5 gegeben. Ich habe ihn jetzt noch mal abgewertet, einfach so retrospektiv nochmal drauf also wie er sich halt gehalten hat in meiner Erinnerung. 3 Sterne. Dann bin ich bei 3,5 bei F1. 3,5, 7 von 10 oder eben 3,5 von 5. Ich habe aber geschwankt zwischen 3 und 3,5, fühle mich jetzt aber bei 3,5 sehr wohl. Dann habe ich, ein 4-Sterne-Film ist für mich Rush. Und Ford wie Ferrari ist für mich ein 4,5-Sterne-Film mit Potenzial zu 5. So, das ist so meine Skalierung bei Rennfilmen, die mir jetzt so spontan einfällt. Wie ist es denn bei dir, Laura, und wie ist es bei dir, Fabian?
Ich finde es so lustig, weil ich glaube, also, dass ich Driven habe ich überhaupt nicht gerankt auf Letterboxd, weil zu der Zeit gab es Letterboxd noch nicht und ich habe völlig vergessen, dass dieser Film existiert. Gran Turismo habe ich 3 Sterne gegeben und ich gucke den Film, ich habe den, glaube ich, schon 3-mal geguckt. Also ich guck den manchmal einfach so, weil ich den einfach charming finde. Ich finde, das ist so voll der gute Film, wenn man halt so kein Bock hat, sich so richtig auf den Film zu konzentrieren, aber trotzdem Bock hat, dass irgendwie was Entertainiges läuft, dann ist es so mein Go-To-Film. Und ich habe sowohl Ford wie Ferrari als, und den habe ich aber noch geherzt, und ich habe aber Rush, habe ich auch 5 Sterne gegeben. Ich Rush auch liebe, unter anderem auch, weil ich einfach Daniel Brühl in der Rolle halt einfach fantastisch finde.
Ja, Oscar-worthy, ehrlich gesagt.
Ja, total. Überhaupt einfach krass underrated irgendwie Daniel, wie, ja, keine Ahnung. Aber deshalb, also ich mochte den. Ich mochte den wirklich gerne. Ja.
Aber wo bist du jetzt bei F1?
Ach so, wo bin ich bei ach Mann. 3,5, glaube ich. Also ich würde den besser ranken als Gran Turismo. Ich würde den keine 5 geben und ich weiß nicht, ob ich ihm 4 geben würde. Vielleicht würde ich ihm 4 geben. Einfach nur just because.
Dein Gefühl sagt 4.
Das wäre F1.
So wie du über den Film hättest, ist es 4. Aber wir sind doch relativ nah beieinander. Und du, Fabian?
Ja, ich habe ja Rush und Drive nicht gesehen. Insofern kann ich das jetzt nicht ganz so einordnen.
Also Rush musst du nachholen.
Okay.
Und Driven kannst du vergessen, so wie wir die gesehen haben. Musst du
nicht gucken.
Aber ich glaube, es ist auch wie bei euch, Gran Turismo, so charmant ich das finde, ist dann doch der schwächere Film von den dreien. Und witzigerweise, ich habe gerade noch mal nachgeschaut und ich habe Ford wie Ferrari nur 4 Sterne gegeben, weil ich da dieses Männlichkeitsgockelgehabe so albern fand. Das hat mich so abgefuckt. Das fand ich jetzt hier bei F1 gar nicht so. Da, weiß ich, da menschelte es mehr. Vielleicht lag es auch daran, weil da ein paar mehr Frauen mitgespielt haben als in Ford wie Ferrari. Und insofern ist tatsächlich, auch wenn ich jetzt das einschränken muss, dass ich Ford wie Ferrari nur einmal im Kino gesehen habe und danach nie wieder, wären die jetzt so gefühlt auf einer Ebene, auch wenn man sie eigentlich von der Thematik mal abgesehen nicht so wirklich vergleichen kann, weil sie ja irgendwie schon vom Vibe her ganz andere Filme sind. Und so viele Probleme oder so viele Kritikpunkte ich auch habe an F1, wie du es gesagt hast, Marco, ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Kino rausgegangen. Also der hat mich sehr unterhalten, obwohl es dramaturgisch hier und da vielleicht knirschen mag, aber okay, vielleicht waren es auch einfach die Bilder auf der Leinwand und die tollen Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das ist dann trotzdem ein Film, der viel Spaß macht.
Ja, und das ist auch schön. Der Film will ja nicht so viel anderes als das. Also von daher ist das alles Jammern auf hohem Niveau. Wir sind ja alle drei sehr positiv. Also das freut mich.
Dann würde mich ja jetzt mal interessieren, wie positiv oder negativ gestimmt ihr seid. Also wart ihr schon im Kino? Habt ihr euch den Film angeschaut? Hat das für euch funktioniert? Seid ihr Formel-1-Fans oder seid ihr keine und habt euch trotzdem den Film gegeben? Schreibt's uns in die Kommentare, würde ich sagen. Dann war's das für diese Folge. Vielen Dank an euch, Laura und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch, Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.